möchte gerne was erzählen jetzt zu, wie der Titel schon sagt, zum Verhältnis von Migration und Übersetzung. Und mir geht es dabei auch darum, auf etwas aufmerksam zu machen, was vielleicht bisher immer mitschwang, aber doch noch nicht so richtig explizit geworden ist hier in unserem Treffen, nämlich auf den Unterschied zwischen der Übersetzung als solcher, also as such, die buchstäbliche, also die Tätigkeit des Übersetzens von einer Sprache in die andere, und die Übersetzung im Sinne einer, ja, ich sag mal, etwas allgemein einer rhetorischen Figur, also als Metapher natürlich, aber auch in anderen Formen. Und dazu habe ich zwei Gewährsleute. Bevor ich zu denen komme, will ich aber etwas sagen zur Theorie der Übersetzung. Das relativ kurz, bloß um da mal ein paar Vorgaben zu machen. Das ist jetzt eine starke Germersheimer Fraktion hier, die weiß das sicherlich viel besser, also aber ich wage mich trotzdem mal in das, auf das Feld vor. Das soll die Vorbereitung sein zu den Migrationstheoretikern, nämlich Alfred Schütz und Flusser. Und zum Schluss werde ich noch etwas Allgemeineres sagen zu dem Verhältnis von dem Komplex Übersetzung und dem Komplex Metapher. Wir haben sicher alle schon die Erfahrung gemacht, dass uns Übersetzungen ärgern, dass wir also zum Beispiel in unserem eigenen Text, dass wir den dann zu hölzern finden, oder dass wir finden, dass wir da missverstanden worden sind, dass irgendeine schöne Nuance oder ein Sprachspiel, an dem unser Herz da hängt, nicht adäquat wiedergegeben ist. Und hierbei rühren wir natürlich an das Grundproblem einer jeden Übersetzung. Ich kenne die allgemeine Maxime, die da immer heißt, so getreu dem Vorbild wie möglich, aber so frei wie nötig. Man will einen Text lesen, der in der Zielsprache gut klingt und gleichzeitig dem Original gerecht wird. Aber genau an diesem möglich und nötig scheiden sich natürlich die Geister. Das ist keineswegs ein selbstverständliches Verhältnis. Ich möchte gerne jetzt mich eines Texts von Klaus Reichert bedienen, der eine Unterscheidung trifft zwischen zwei grundsätzlichen Strategien der Übersetzung. Das eine nennt er Appropriation, das andere nennt er Assimilation. Bei der Appropriation wird der Text nahtlos in die Zielsprache überführt. Shakespeare oder die Bibel erscheint mit aller Selbstverständlichkeit als ein, sagen wir in unserem Fall, deutscher Text. Reichert erinnert daran, dass Appropriation ursprünglich ein medizinischer Terminus ist, der Einverleibung meint. Einverleibung von Speisen und deren Umwandlung in Körpersäfte. Wir kennen den Ausdruck vor allem in seiner abgeleiteten Form als Aneignung fremden Eigentums. Als solcher spielt er bei den Juristen und in der Ökonomie eine Rolle. Gemeinsam ist den Wortbedeutungen die völlige Aneignung des Fremden. Vom ursprünglichen Objekt in seiner Gestalt, seiner Eigenart, seinem Eigenwert bleibt nach dem Akt der Appropriation nichts mehr übrig. Er verschwindet, nachdem er seine Funktion erfüllt hat. Ein schlagendes Beispiel für solch eine appropriative Übersetzung ist für Reichert die luthersche Bibelübersetzung. Übersetzungen dieser Art gehen zwar auf die Originaltexte zurück, haben aber kaum Spuren in der, also diese Originaltexte haben aber kaum Spuren in der Übersetzung hinterlassen. Ich zitiere jetzt eine längere Passage aus dem Text von Klaus Reichert, wo er das, finde ich, sehr schön auf den Punkt bringt. Ob aus dem Hebräischen oder dem Griechischen übersetzt ist, kann der Leser nicht merken, da alles gleich klingt. Die erheblichen sprachlichen und stilistischen Unterschiede der Heiligen Schrift, die durch die verschiedenen historischen Schichten ihrer Entstehung bedingt sind oder durch die Vielzahl der verwendeten Gattungen, Lied, Erzählung, Gesetzestext, Prophetenwort, Traumvision, Parabel, sind in ein homogenes Textkorpus eingeschmolzen. Er ist ein gigantischer Rambock zur territorialen Appropriation oder, um zum medizinischen Bild zurückzukehren, die Zermalmung der köstlichen Früchte, um daraus einen neuen Lebenssaft zusammenzubrauen. Ich will damit sagen, was als unbestreitbarer Gipfel im Deutschen und Englischen erscheint, ist zugleich ein Akt der Barbarei, ein Akt der Auslöschung des Fremden und seiner radikalen Ersetzung durch das Eigene. Das kraftvolle, nie dunkle, verworrene oder rätselhafte Lutherdeutsch, das wir alle so lieben, zurecht lieben, wenn man etwas zurecht lieben kann, hat wenig mit dem zu tun, dessen Übersetzung zu sein es vorgibt. Bisher haben wir das nur mit der sprachlichen Form zu tun, Appropriation kann aber auch den Inhalt betreffen. Beispiel, das mir dazu einfällt, die erste Übersetzung von Aldous Huxley's Brave New World, die, wenn ich das richtig sehe, immer noch im Handel ist und Fischer nach wie vor vertreibt, verlegt die Handlung von London nach Berlin-Dahlem und gibt auch den Charakteren ordentliche deutsche Namen, also der John heißt dann Michel oder so. Glaube ich, aus den 30ern noch die Übersetzung. Es gibt natürlich Appropriationen auch in anderen Medien, also wenn wir an die Renaissance-Malerei darstellen, die denken die biblische Szenen durchaus im zeitgenössischen, also im Renaissance-Gewand darstellt. Soweit dazu. Das Gegenmodell nennt Reichert Assimilation, gleichwohl bemerkend, dass es sich hierbei um einen problematischen Terminus handelt. Das ist in der Tat so, weil er auch vielleicht ein bisschen irreführend ist, aber merken wir uns das mal sozusagen in Klammern, dass er das, was jetzt kommt, Assimilation nennt. Er versteht darunter nämlich eine Übersetzung, in der das Fremde in seinem Eigenwert als anderes erkannt wird. Es werden Versuche unternommen, gegen die Gegebenheiten einer mehr oder weniger homogen gewachsenen Sprachtradition im eigenen das andere durchscheinen zu lassen, es zu bewahren, also gewissermaßen Doppeltexte zu schreiben. Reichert führt hierfür Moses Mendelssohns Tora-Übersetzung oder den Homer von Johann Heinrich Voss an. Mendelssohns deutsche Version der Tora sollte explizit Lehr- und Lernmittel sein, und zwar für Juden, die zu dieser Zeit fast nur Jiddisch sprachen. Aber, schreibt Reichert, sein Projekt hatte auch eine andere Seite. Es sollte eine jüdische Übersetzung sein mit Kalkül, politischem Kalkül, gegen Luther und die protestantische Appropriation gesetzt. Einführende Bemerkungen über die Grammatik, die Redeteile, das Verbsystem, Akzentuierung und Punktierung wurden der Tora-Übersetzung vorangestellt. Der unbekannte Herausgeber der ersten Übersetzung der Tora schrieb 1780, die Übersetzung sei in einem Maße wortgetreu, dass sie manchen Hebraismen enthalte, die im Deutschen fremd klingen und nur durch den Kontext verständlich werden. Es sei aber die Absicht des Übersetzers gewesen, eben das hebräische Original in seiner ganzen Simplizität bis auf den Ton der Erzählung und selbst bis auf das Unausgebildete der Sprache in seiner Übersetzung darzustellen. Mendelssohn selber sagte, Christen könnten die Bibel durchaus ihren historisch wechselnden Bedingungen anpassen, für den Juden aber, für den die Tora das ewige Gesetz sei, sei es unabdingbar, sich an den ursprünglichen, von den Masoreten festgelegten Wortlaut zu halten, ohne Emendationen zu berücksichtigen oder die spätere Entwicklung der Sprache mit ihren historisch bedingten Veränderungen einzubeziehen. Soweit nochmal Reichert. Für Mendelssohn geht es also immer auch um ein In-Eins von Sprache und Kultur, religiöser Kultur. Andere Beispiele für assimilative Übersetzungen wären Hölderlin's Sophokles und Pindar-Versionen oder in noch stärkerem Maße die Buber-Rosenzweig-Bibel. Für mindestens zwei aus dieser Beispielreihe, nämlich für Mendelssohn und für Buber und Rosenzweig, trifft ein Stück weit zu, dass sie selbst Fremde, zumindest Außenseiter in der Gesellschaft, in der sie lebten und in deren Sprache sie übersetzten, waren. Mendelssohn und Buber waren allerdings deutsche Muttersprachler. Hier gehen also schon sprachliche und gesellschaftliche Fremdheitserfahrungen zusammen. Das eine bedingt das andere, das ist hier schon interessant. Was passiert nun aber, wenn dieses in eins der sprachlichen und der kulturellen Übersetzung, oder was passiert damit, wenn die Übersetzung nicht von einer Person erfolgt, die einen festen Standpunkt in einer Muttersprache hat, sei es auch, dass dieser Standpunkt bilingual unterfüttert ist. Was passiert, wenn jemand eine Sprache erst erlernt und mehr noch, wenn er beim Erlernen dieser Sprache die Kultur wechselt? Es ist ja letzthin viel die Rede davon gewesen, dass der rein philologische Begriff der Übersetzung zu ersetzen sei oder zumindest zu ergänzen sei durch einen kulturellen Übersetzungsbegriff. Man hat das dann auch zum Cultural Turn geadelt und zum neuen entscheidenden Paradigma der Kulturwissenschaften erklärt. Ich habe da ein gerüttelt Maß Skepsis, zumindest wenn man kulturelle Übersetzung als Übersetzung einer Kultur versteht. Ich glaube, da hat man missverstanden, was eigentlich Übersetzung sein kann. Ich komme darauf aber später noch zurück. Um etwas genauer zu klären, was und wie das Verhältnis von Übersetzung und Kultur ist, benutze ich zunächst mal die beiden angedrohten Autoren. Der eine ein Klassiker, der vielleicht ein wenig aus dem Blick geraten ist, der andere ein Außenseiter ohnehin für unser Thema, obwohl er gestern schon zweimal hier auch erschienen, also von daher doch vielleicht präsenter als ich dachte. Meinen ersten Gewährsmann finde ich in der theoretischen Beschäftigung mit dem Einwanderer. Und wer wäre ein besserer Repräsentant für das Problem der Übersetzung in einer Kultur als der Immigrant selber? Es gibt zu diesem Thema seit Georg Simmel und zunächst bis hinein in die 50er Jahre des vorigen Jahrhunderts vor allem in der Soziologie eine reichhaltige Literatur. Ich erinnere nur an Robert Michels, Ernst Grünfeld, Margaret Mary Wood, die Autoren der Chicago School of Sociology und in ihrem Folge dann Robert Merton und David Riesman, schließlich auch in neuerer Zeit jemand wie Sigmund Baumann und Bernhard Waldenfels. Ich möchte nun aus der Reihe dieser Autoren einen herausgreifen, der das Problem auch gerade mit Blick auf die Übersetzungsproblematik etwas ausführlicher untersucht hat, nämlich wie gesagt, Alfred Schütz mit seinem Aufsatz The Stranger von 1944. Und er hat diesen klaren Blick des Soziologen auf die Sache, die ich da für sehr hilfreich finde. Deswegen stelle ich das jetzt etwas ausführlicher vor. Geschrieben ist dieser Aufsatz woanders als im amerikanischen Exil. Schütz unterscheidet darin zunächst einmal den wissenschaftlichen Blick von dem alltäglichen. Der Soziologe sei ein disinterested scientific onlooker of the social world, nehmt nicht teil an den Plänen, Zwecksetzungen, Hoffnungen, Befürchtungen der gewöhnlichen Menschen. Als Wissenschaftler versuche er zu beobachten, beschreiben, klassifizieren, dies alles as clearly as possible in well-ordered terms in accordance with the scientific ideals of coherence, consistency and analytical consequence. Dem kontrastiert er den Blick des gewöhnlichen Menschen im Alltag. Diesem Blick mangeln nämlich eben jene drei Kriterien, Kohärenz, Konsistenz und analytische Konsequenz. Oder sagen wir besser, er benötigt sie nicht, denn er organisiert sein Wissen von der Welt so, wie er es braucht, um in dieser Welt zu handeln. Er darf daher durchaus inkonsistent sein, denn er ordnet seine Welt nach verschiedenen Plänen gleichzeitig. Und die Hierarchie dieser Pläne ändert sich je nach der Situation, in der er sich befindet und auch mit der Entwicklung seines Charakters. Die verschiedenen Teilbereiche dieses Wissens können sich sogar widersprechen. Man macht sich das in der Regel nur nicht bewusst, und kommt damit in der Praxis sehr gut zurecht. Unser Wissen von der Welt ist nicht überall gleich klar und analytisch konsequent. Wir wollen gar nicht wissen, wie zum Beispiel ein Telefon funktioniert, sondern wir wollen nur, dass es seinen Dienst tut. Wir haben also einen durch und durch pragmatischen Zugang zur Welt. Wichtig ist nur, dass dieses Wissen anschlussfähig ist, sowohl was unsere eigenen Handlungen betrifft, als auch was die Handlungen der anderen Mitglieder unserer Innengruppe angeht. Denn mit diesen anderen Mitgliedern müssen wir uns schließlich verständigen. Der Einzelne wird in dieses Wissen hineingeboren. Es ist von seinen Vorfahren und seiner Umwelt tradiert. Es ist ein Wissen von glaubwürdigen Rezepten. Und diese Rezepte erlauben es ihm, die Welt zu interpretieren und ihm Anweisungen zu geben, wie er handeln soll. Schütz nennt dieses Denken ein Thinking as usual. Und dieses Thinking as usual dient uns vorzüglich, solange sich unsere Umwelt, unser Alltag nicht ändert. Solange also das überkommene Wissen vertrauenswürdig bleibt, auch wenn wir seine Herkunft weder kennen noch verstehen. Und solange eben diese Rezepte auch nicht Privatsache sind, sondern von der sozialen Gruppe, innerhalb derer wir leben, genauso akzeptiert werden. Ist eines dieser Kriterien nicht mehr vorhanden, gerät unser Thinking as usual in eine Krise. Und das ist genau der Fall beim Fremden, dessen Alltagswissen in der neuen Umwelt nicht mehr gilt. Er versteht die neue Welt nicht mehr umstandslos und muss sich seine Orientierung mühsam wieder neu erarbeiten. Dazu beginnt er die neue Welt durch die Brille aus der alten zu betrachten. Sie zu beurteilen mit den Maßstäben seines eigenen überkommenen Thinking as usual, das natürlich sehr schnell nicht mehr funktioniert. Der Fremde muss also ein Stück weit zurücktreten und die Situation analysieren. Er wirkt zu einem wie auch Schütz hier wieder schreibt, disinterested observer. Das ist, wir erinnern uns, exakt die Beschreibung des Wissenschaftlers. nach und nach muss er sich, also der Fremde, von einem Beobachter allerdings in einen Handelnden verwandeln, muss Mitglied der neuen Gemeinschaft werden, um handlungsfähig zu bleiben. Schütz, jumping from the source to the stage, so to speak, the former onlooker becomes a member of the cast and as a partner into social relations with his co-actors and participates henceforth in the action in progress. Distanz verwandelt sich in Nähe. Das geschieht in zwei Schritten. Den ersten nennt Schütz explizit eine Übersetzung. The approaching stranger has to translate its terms into terms of the cultural pattern of his home group, provided that within the latter interpretative equivalents exist at all. If they exist, the translated terms may be understood and remembered, they can be recognized by recurrence, they are at hand but not in hand. Yet, even then, it is obvious that the stranger cannot assume that his interpretation of the new cultural pattern coincides with the members of the in-group. On the contrary, he has to reckon with fundamental discrepancies in seeing things and handling situations. Die Sprache wird für Schütz hier zum Modell, um den Prozess der Assimilation generell zu beschreiben. Es ist gewissermaßen ein synekdotisches Modell, denn ein Teilprozess, das Sprachenlernen, wird hier pars pro toto für den gesamten Prozess, nennen wir es das Kulturenlernen, verstanden. Nach einer Weile geht man über vom rein passiven Verstehen zur aktiven Benutzung der neuen Sprache. Man eignet sich dabei auch das an, was gerade nicht eins zu eins übersetzbar ist. Zum Beispiel das Zeug, aus dem die Poesie ist. The stuff poetry is made of. Also die ganzen Konnotationen, die aus bestimmten Gewohnheiten, sei es sozialer Art, sei es aus privaten Interaktionen entstehen, aber auch zum Beispiel die literarische Geschichte, die mit in die Sprache eingeht. Wir werden das Englische nicht völlig beherrschen, ohne die Bibel in Englisch und Shakespeare im Original zu kennen. Das alles ist aber nicht ohne weiteres und einfach mechanisch zu erlernen, man muss es einüben. Mein Lieblingszitat heißt, in order to command a language freely as a scheme of expression, one must have written love letters in it. Der Fremde muss Mitglied der In-Group werden. Bis es dazu kommt, ist es aber ein langer Weg und für den gilt, the cultural pattern of the approach group is to the stranger not a shelter but a field of adventure, not a matter of course but a questionable topic of investigation, not an instrument of disentangling problematic situations but a problematic situation itself and one part to master. Dem Fremden zeichnen nun aber zwei charakteristische Züge aus, seine Objektivität und seine unsichere Loyalität. Objektivität bedeutet, dass er eine kritische Haltung der neuen Gruppe gegenüber einnimmt, weil diese Gruppe nicht eine In-Group, nicht seine In-Group ist. Er unterliegt nicht deren Thinking as usual, sieht im Gegenteil relativ gut, wo dieses Denken inkonsistent und inkohärent ist, eine Erkenntnis, die daraus resultiert, dass er gezwungen ist, relativ genau zu beobachten, um diese fremden kulturellen Muster zu durchschauen. Und gleichzeitig eben auch aus der bitteren Erfahrung heraus, dass schon einmal ein Alltagswissen, nämlich sein eigenes, versagt. Interessant ist, dass der Anfang und das Ende dieses Aufsatzes von Schütz dasselbe Thema haben, nämlich Objektivität. Am Anfang geht es um die interesselose Objektivität des Wissenschaftlers, die skizziert wird, um vor diesem Hintergrund eben die Merkmale des Thinking as usual besser verstehen zu können. Am Ende geht es um die interesselose Objektivität des Migranten, die verbunden ist mit einer nur lose geknüpften Loyalität der neuen Gruppe gegenüber. Ohne dass Schütz nun hier diese Verbindung explizit schlagen würde, werden beide Figuren doch miteinander identifiziert. Nun ist Schütz, der Autor dieser Theorie, gewissermaßen beides, er ist Wissenschaftler und Einwanderer. Trotzdem bleibt natürlich irritierend für uns, gerade heute, wie man sich diesen Prozess eigentlich wirklich vorstellen muss, bei dem dieser Einwanderer von seinem alten Thinking as usual sich löst und zu einem objektivierenden Beobachter wird, um das neue Thinking as usual zu verstehen. Schütz beschreibt hier eigentlich nicht nur einen Perspektivenwechsel, sondern einen Ebenenwechsel. Hier wird also nicht das eine Alltagsdenken sukzessiv ersetzt durch ein neues, sondern vielmehr wird dieses Umdenken bewusst vorgenommen, indem man zunächst einen anderen Habitus annimmt. Der Fremde wird zum Wissenschaftler. Dieser Wissenschaftler wird nun, und da ist Schütz ganz Kind seiner Zeit, als jemand beschrieben, der zur Wahrheit fähig ist, das heißt zur Objektivität, die qua distanzierter und distanzierender Verallgemeinerung zustande kommt. Nun können wir heute sagen, ist es nicht eigentlich viel plausibler, dass es zumindest beim Einwanderer nie zu dieser Form der Objektivierung kommt, sondern vielmehr zu einer langsamen Form der Transformation. Zweifellos hat der Einwanderer oft einen scharfen Blick, mit dem er die Dinge in seinem neuen Heimatland erkennt, und zwar die, die dem Einheimischen überhaupt nicht mehr auffallen. Aber nicht, weil er einen Standpunkt außerhalb der Thinking as usual generell einnimmt, sondern gerade, weil er das neue Alltagsdenken durch die Brille seines alten Alltagsdenkens betrachtet. Einige Züge des neuen Musters werden mit dem alten identisch sein und können mühelos übernommen werden. Viele werden durch das alte gar nicht erfasst und deshalb auch nie, oder zumindest lange nicht begriffen. Viele werden aber, dadurch, dass sie in Spannung zum alten Denken geraten, dadurch, dass sie gerade durch diesen Filter gesehen werden, besonders betont, besonders deutlich, in ihrer Eigenart also als solche erst erkennbar. Interessant ist nun zu sehen, wie genau diese Beschreibung auf die Selbstbeschreibung eines anderen distanzierten Theoretikers und Wanderers zutrifft. Und damit komme ich jetzt zu meinem zweiten Gewährsmann, nämlich zu Wilhelm Flusser. Und genauso interessant ist, wo beide signifikant voneinander abweichen. Also kurz nur noch mal zur Erinnerung, Flusser ist Jahrgang 1920, musste 1939 aus seiner Heimatstadt Prag emigrieren, erst nach London, dann sehr schnell nach Brasilien, wo er doppelter Außenseiter blieb, mehr oder weniger als Prager Jude in Brasilien, aber auch als Theoretiker. Wir kennen ihn als Medientheoretiker. Er war aber auch gleichzeitig Sprachphilosoph, Kulturtheoretiker und einiges mehr. Also er war ja durchaus ein Self-Made-Universalist, ja, also mit sehr unterschiedlichen Ergebnissen, aber immerhin. Und hat unter anderem auch einen längeren Text über Brasilien geschrieben, der jetzt hier in unserem Kontext von Interesse ist, Brasilien oder die Suche nach dem neuen Menschen. Wobei er der mich, ich sage das gleich vorweg, um keine Missverständnisse aufkommen zu lassen, weniger inhaltlich interessiert, also das, was er jetzt konkret über Brasilien sagt, sondern der Blickwinkel, unter dem er das tut. Es ist dabei kein Zufall, dass das erste inhaltliche Kapitel dieses Buches Einwanderung heißt. Immigration ist nicht nur ein wichtiges Thema, das behandelt werden muss, wenn man das Land verstehen, so wie zum Beispiel auch die spezielle Natur, wie die weitgehende Verelendung bestimmter Bevölkerungsschichten oder die besonderen Gestalten der portugiesischen Sprache und so weiter. Immigration ist gleichzeitig auch die Perspektive, unter der all diese anderen Themen gesehen werden. Einwanderung ist also gleichzeitig ein Terminus zur Beschreibung bestimmter inhaltlicher Aspekte als auch ein methodischer Begriff. Wie gesagt, und der interessiert mich. Alle Aspekte Brasiliens werden durch die Brille des Einwanderers betrachtet, also auch die brasilianische Natur oder das historische Selbstbild des Landes. Der Einwanderer, schreibt Flusser zum Beispiel über die brasilianische Landschaft, nimmt die Struktur wahr, die den Einheimischen durch Gewohnheit verdeckt ist und findet sie im Großen und Ganzen unschön. Das könnte auch ein Fremder bei Alfred Schütz meinen, aber Flusser fährt fort zu begründen, warum der Einwanderer, und gemeint ist hier der europäische Immigrant, die Natur unschön findet. Er kennt nämlich europäische Wiesen und vor diesem Hintergrund findet er, was Einheimische entzückt, armselig. Ganz ähnlich beim brasilianischen Geschichtsbild, das er im Kapitel Defasierung schreibt. Und ich lese jetzt eine längere Passage aus diesem Kapitel vor. Der Brasilianer denkt völlig ungeschichtlich und das ist das auch dann, wenn sich sein Denken mit der Geschichte beschäftigt. Zum Beispiel wirkt die Tatsache, dass Brasilien sich im 19. Jahrhundert ein Kaiserreich nannte, auf den sogenannten Eingewanderten eher belustigend, bis er begreift, dass sein Gefühl vom Brasilianer in keiner Weise geteilt wird und daher auch nicht am Platz ist. Die Belustigung des Immigranten ist auf sein historisches Denken zurückzuführen und etwa so zu erklären. Der Titel Kaiser deutet auf persische Wurzeln, hat also mit der Herrschaft über alle Arier und Nicht-Arier zu tun und erhebt den Anspruch auf ein Universalreich. Der Titel eines Königs aller Könige ist durch das Bad des Römischen Reiches und das Christentum gegangen, hat einen ausgesprochen sakralen Charakter und ist in letzter Dekadenz in der pathetischen Figur der Wiener und Petersburger Kaiser erlebbar. Die Bonapartisten und Hohenzollern sind Beispiele des 19. Jahrhunderts für den Versuch, diesen Titel brutal zu profanieren und seine universalen Ansprüche in den Dienst der französischen Revolution und der sogenannten Mission des deutschen Volkes zu stellen. Selbst auf Mexiko bezogen, lässt er sich als ein Versuch verstehen, auf eine universale Tradition der Azteken zurückzugreifen. Aber im Zusammenhang mit Brasilien muss er wie ein Operettentitel wirken. Für den Brasilianer hingegen, der keine historischen Assoziationen mit dem Titel verbindet, ist er nichts als ein Symbol für die Größe und potenzielle Macht seines Landes, und der Immigrant lernt, wenn er sich der neuen Heimat öffnet, diese Lesart ernst zu nehmen. Soweit, wie gesagt, Flusser. Was sich hier darstellt, ist letztlich kein Prozess der Generalisierung, wie es bei Schütz gedacht war, sondern einen, den ich als Prozess der Metaphorisierung betrachten will. Und ich merke an, dass ich hier ganz bewusst sagen, neben der Übersetzung ein zweites, nennen wir es Analogie oder Modell, einführen möchte. Und diese beiden werden mich im Vergleich jetzt auch beschäftigen. Also es ist ein Prozess der Metaphorisierung, den wir hier sehen. Etwas durch etwas anderes betrachten, den Begriff des brasilianischen Kaisers durch den des europäischen Kaisers entspricht in genau der Technik, die wir in der Metapher finden. Auch hier wird ein Begriff im Licht eines anderen betrachtet, der Assoziationsspielraum eines Begriffs durch den Filter eines anderen gesehen. Dadurch werden bestimmte Ähnlichkeiten zwischen beiden produziert, dadurch werden aber auch Unterschiede erst deutlich. Also auch die Differenz, nicht nur das Identische, sondern auch die Differenz. Entscheidend ist aber, dass in der Metapher zwei kulturell bedingte Assoziationscluster aufeinandertreffen und nicht objektiv bestimmbare Begriffe. Also das ist diese alte Geschichte mit dem Menschen als Wolf, wo es überhaupt nicht interessant ist, was der Wolf für eine biologische Spezies ist, sondern eben die kulturelle Kodierung und wie er im Laufe der Geschichte aufgeladen war und so weiter. So gesehen ist der Mensch als Einwanderer also eine fleischgewordene Metapher. Nun kann man dem entgegenhalten, dass sich durch seine metaphorische Einbindung Begriffe aber verändern. Bei dem Beispiel, das Flusser beschreibt, gehe es eben gerade nicht darum, oder andersrum, es gehe gerade darum, dass sich das brasilianische Verständnis des Begriffs Kaiser seiner Kontrastierung mit dem europäischen Begriff verweigert. Dass es den Immigranten Flusser gewissermaßen auf eine falsche Fährte lockt und er selbst beschreibt, dass er sich von seinem Vorverständnis zu distanzieren hat und verstehen lernt, die spezifischen brasilianischen Konnotationen zu lernen. Aber das muss nicht so bleiben. Flusser betont in seiner eigenen Definition des Einwanderers ein Merkmal, das bei Schütz noch etwas zu kurz kommt. Als Einwanderer sei ein Mensch bezeichnet, schreibt er, der seine ursprüngliche Lage verlässt, um zu versuchen, sich in eine neue Lage einzuleben. Ein Mensch, der sich dem Neuen öffnet, um sich zu ändern. Die Assimilation ist ein dialektischer Prozess, bei dem der Assimilant den Impact der Umwelt erfährt und die Umwelt den Impact des Assimilanten. Das Resultat des Prozesses ist, wenn er gelingt, die Änderung beider Faktoren. Diese Interaktion beider Sphären, etwas ganz Typisches übrigens auch für die Metapher, wird natürlich vor allem in bedeutenden Einwanderungsländern zu beobachten sein. Der Einfluss, sagen wir, eines Informatikers aus Japan, der zufällig bei IBM in den Vereinigten Staaten einen Job erhält und dort heimisch wird, ist vermutlich auf die amerikanische Kultur weniger groß als als zum Beispiel die lateinamerikanischen Einwanderer in diesem Land. Die sind in viel größerem und signifikantem Umfang dabei, Einfluss auszuüben, also wie es die jüdischen, polnischen, deutschen, skandinavischen Immigranten eben in der Vergangenheit auch schon getan haben. Flusser nennt diese Interaktion zwischen Einwanderer und Einwanderungsland die innere Dialektik des assimilatorischen Prozesses. Was ich interessant finde, ist, dass Flussers Theorie hier noch eine weitere Differenz berücksichtigt. Denn der Immigrant, den er ja prinzipiell erstmal als bodenlos bezeichnet, nämlich als entwurzelt, wird natürlich auf unterschiedlichen Böden unterschiedlich gut neu anwachsen. Also jetzt haben wir ja so eine Forschungsmetapher. Aber die kommt von Flusser, also ich möchte das jetzt gar nicht weiter vertiefen. So verglich er in seiner Brasilien-Studie, denn auch Brasilien als Einwanderungsland, selbst mit den USA. Brasilien ist für Flusser ein relativ unstrukturiertes und flexibles Land, und zwar in so hohem Maße, Zitat, dass der Prozess der Assimilation an sie weit mehr von der inneren Dialektik des Assimilanten als von der äußeren Dialektik zwischen Assimilant und Umwelt abhängt. Die Vereinigten Staaten bilden hingegen ein hochgradig strukturiertes Umfeld. Hier herrscht eine Hierarchie vor. Die zeitlich verschiedenen Einwanderungsstübe lagern sich gewissermaßen in der Gesellschaft ab, und zwar hierarchisch, sodass die zuerst gekommenen, die Angelsachsen, die oberste Stelle, und die zuletzt gekommenen, die Puerto-Ricaner, die unterste Stelle besetzen. Diese Hierarchie strukturiert aber nicht nur die Binnenverhältnisse im Migrationsland, sondern hängt auch mit den Emigrationsländern eng zusammen. Nochmal Flusser: Amerikaner zu sein bedeutet, einer der Stufen anzugehören. Jede dieser Stufen ist immer gegenüber ihrem Ursprungsland offen und ist amerikanisch. Auch und gerade weil sie ihr Ursprungsland in Amerika vertritt und für das Ursprungsland Amerika bedeutet. Im Unterschied zu Brasilien lösen sich diese Stufen nicht langsam auf, sondern gehen in ihrer ganz überkommenen Struktur in die amerikanische Gemeinschaft ein, die so gesehen eben nicht wie Brasilien ein Melting Pot ist. Diese Tatsache verleiht den Vereinigten Staaten jener außergewöhnliche assimilatorische Kraft, die für sie kennzeichnend ist. Das ist halt ein besonderes Moment, dass eben gerade die Melting Pot-Metapher, die eigentlich eine amerikanische sein scheint, gerade mit denen abspricht und Brasilien zuspricht. Der Immigrant in den USA bildet seine neue amerikanische Identität gerade so aus, dass er seine alte ein Stück weit beibehält. Amerika bleibt damit ein Land für Europa. Je mehr und je bewusster der Einwanderer Europäer ist, desto leichter ist es für ihn, Amerikaner zu sein. Es entsteht dabei eine gewisse Kosmopolitität. Erinnern wir uns an Klaus Reichert's Theorie der Übersetzung, dann kann man ja sagen, haben wir es hier nicht eigentlich mit einem menschlichen Pendant seiner assimilatorischen Übersetzung zu tun. Also das, die Struktur bleibt erhalten. So wie Mendelssohn die Strukturen der Originalsprache in die Zielsprache überführt und dort nachbildet, so repräsentiert der amerikanische Immigrant bei Flusser in der neuen Welt die Strukturen der alten. In Brasilien ist das, glaubt man Flusser, ganz anders. Intelligente Menschen können sich hier leicht einleben, wenn sie die Bindung zum Heimatland gerade lösen. Allerdings werden sie dadurch noch nicht zu Brasilianern. Es liegt viel stärker an ihnen, das auszufüllen, was Brasilianer zu sein bedeutet. Sie müssen den Begriff selbst ausfüllen. Darin eben liegt die Ambivalenz Brasiliens für die Immigranten, aber auch jene seltsame Herausforderung zu existenziellem Engagement, die eine Herausforderung unvergleichlich höheren Ausmaßes als alles ist. Als alles andere, was die Vereinigten Staaten den Immigranten abverlangen. Es ist eine Herausforderung, die die Situation des Einwanderers als Grenzsituation im Sinne von Übersteigerung beispielhaft illustriert. Wenn ich diesen Vergleich jetzt nochmal auf meine Bezeichnung des Immigranten als fleischgewordene Metapher zurückbeziehen darf: Der Immigrant in Brasilien ist in gewisser Hinsicht eine erfolgreiche Metapher, weil er als Metapher abstirbt und sich zum Begriff verfestigt. Beim nordamerikanischen Immigranten bleibt die Spannung zwischen den beiden Metaphernpolen erhalten. Er bleibt damit als Metapher erhalten und bildet eine ständige Herausforderung. Wie gesagt, wir können uns jetzt darüber streiten, ob das eine angemessene Beschreibung der brasilianischen Situation ist oder war, und auch darüber, ob die Analyse der Vereinigten Staaten jetzt überzeugt ist. Ich will das gar nicht entscheiden, könnte ich auch nicht. Was ich bemerkenswert finde daran, ist, dass Flusser keine pauschale Theorie der Immigration entwirft, sondern sehr differenziert zwischen verschiedenen Immigrationsmilieus unterscheidet. Er stellt uns darüber hinaus zwei Länder vor, die jeweils stark auf die prägende Initiative der Einwanderer setzt, wenn auch in jeweils ganz anderer Hinsicht. Also das wäre mit europäischen Ländern sicherlich nochmal ganz anders. Schützblick auf das Immigrationsland war dahingegen viel opaker. Die Aktivität des Einwanderers war weniger eine der Prägung als eine der Anpassung. Also soweit zu Schütz und Flusser. Lassen Sie mich zum Schluss ganz kurz nochmal zusammenfassen, was ich mit Übersetzung und Metapher als Modellen für den Immigranten meine oder warum ich meine, dass das eine interessante oder das interessante Modell sind. Ganz kurz nochmal dazu, warum ich denke, dass Übersetzung einer Kultur, also dieser Terminus ins Große gewendet, ein Missverständnis ist. Ich glaube, auch daraus, was ich jetzt kurz skizziert habe, geht schon hervor, dass eine Übersetzung immer von der Spannung zwischen Original- und Zielsprache lebt oder Original- und Zielkultur. Wenn man eine ganze Kultur übersetzen will, verliert man, meine abgesehen von den ganzen den praktischen Problemen, die man ohnehin dabei hat, den Ausgangspunkt und wahrscheinlich auch den Referenzpunkt. Also man kann nicht ein Ganzes in ein ganzes anderes übersetzen, weil dann ist es nämlich nicht Übersetzung, sondern Transformation. Und da sollte man, glaube ich, unterscheiden. Es ist sowieso inzwischen so, dass man dann vorsichtiger geworden ist und eher von Übersetzung zwischen den Kulturen und so redet. Da gibt es ja eine ganze Vielfalt, die, wie ich finde, die Sache nicht klarer macht, weil sie häufig sehr unscharf ist. Ich will aber bei diesem Punkt der Übersetzung als Spannung ansetzen und also die Spannung zwischen Ausgangs- und Zielsprache. Wichtig finde ich, dass man hier unterscheiden muss zwischen Übersetzung als Prozess und der Übersetzung als Produkt. Denn was auch immer, wie man auch immer Übersetzung als Prozess betrachtet und wie vorsichtig und auch immer man das macht, letztlich muss sie in ein Produkt generieren, sie muss in einen Text enden und damit muss sie Entscheidungen treffen, sie muss einen Prozess verfestigen. Und in dem Moment, wo es verfestigt ist, ist das Original in der Regel absent. Das heißt, wenn wir keine zweisprachigen Ausgaben haben, wo wir hin und her wechseln und die Kunst des Übersetzers beobachten können, haben wir nur, sagen wir, den deutschen Text, da ist sozusagen der Prozess gefroren in einer bestimmten Entscheidung. Deswegen habe ich die Metapher als Alternative eingeführt, in der konstitutionell dieser Prozess erhalten bleibt. Also die Metapher ist immer ein Satz und die beiden Pole in ihrer Offenheit müssen immer präsent sein, sonst ist die Metapher tot. Jetzt kann man natürlich fragen, warum hast du jetzt den Reicher da eingeführt? Ist nicht diese assimilatorische Übersetzung genau so etwas, wo diese Spannung aufrechterhalten bleibt? Und ich würde sagen, ja, in gewisser Hinsicht, bei einem praktischen Problem, wie es das gibt, kann man sagen, da ist sozusagen in der Übersetzung die Figur der Metapher nachgebildet. Und das Problem ist nur, dass Reichert dann selber sagt, das ist in gewisser Hinsicht eine problematische Figur und er kommt dann zu einem dritten Weg, da schließt er an Benjamin an und da geht es darum, die produktiven Potenziale in diesem Übersetzungsprozess zu öffnen. Da sind wir dann bei diesem Thema der Hybridität und das will ich aber jetzt gar nicht weiter ausführen, weil das hatten wir ja vorhin schon. Vielen Dank.